läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazem und Sina Braun.
Herzlich willkommen am Sonntagabend.
Einen schönen guten Abend.
Wann hört alles endlich auf? Das fragen sich die Menschen in der Ukraine schon seit 4 langen Jahren, seit Russland sein gesamtes Nachbarland überfiel. Inzwischen gibt es kaum eine Nacht, in der Russland nicht angreift. Die Ukraine meldete auch heute wieder Angriffe auf Bahnstrecken, Energieanlagen und Wohnhäuser im Großraum Kiew. In Lviv wurde eine Frau getötet. Die Ukraine wiederum hat im russischen Votkinsk offenbar eine Raketenfabrik angegriffen. Hier, der russische Angriffskrieg hat auch Deutschland verändert. Der Blick auf die Bundeswehr etwa ist plötzlich ein anderer. Viele sind bei Tagen der offenen Tür nicht einfach nur zum Anschauen da. Es stellt sich längst die Frage, sind wir im Notfall kriegstüchtig im Zeichen der Zeitenwende? Ausgerufen vom damaligen Bundeskanzler.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
4 Jahre Zeitenwende. Es ist einiges in Bewegung. Milliarden fließen in Verteidigung und die Firma Deutz in Köln profitiert davon. Sie fertigen hier Motoren für Bau- und Landmaschinen, seit einiger Zeit außerdem für ferngesteuerte Fahrzeuge, die in der Ukraine eingesetzt werden.
Vor 4 Jahren war der Fokus der Gedanke hauptsächlich, wir nutzen unsere klassischen Produkte, unsere Verbrennungsmotoren im militärischen Umfeld. Das machen wir und das wird auch immer mehr. Aber das richtige Spannende sozusagen, das ist eher in diesem Bereich der Antriebe für unbemannte Fahrzeuge.
Und noch etwas ist hier plötzlich Thema. Der freiwillige Wehrdienst. Er wird kommen. Bei den jungen Beschäftigten gemischte Gefühle.
Manche wollen gehen, manche nicht. Manche haben keine Lust auf die Wehrpflicht. Ich finde, man sollte schon gehen, weil das ist halt wichtig für das Land.
Gut 85 Kilometer weiter in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet bedeutet die Zeitenwende gestiegene Kosten, die Kasse klamm. Die Stadt hat viele Geflüchtete aufgenommen, geholfen, wo es nur geht. Heute zieht Bürgermeister Cravagna diese Bilanz.
Dass wir am Anfang, glaube ich, alle als Gesellschaft wirklich eine 1+ mit Sternchen verdient haben, weil das so eine große Welle der Solidarität ist und wir auch viel geschafft haben und viel organisiert haben. Aber dann sind wir ja immer als Gesellschaft da, alles zu perfektionieren, bis ins kleinste Detail zu regeln und jeden Sonderfall noch zu betrachten. Und das funktioniert aber eben nicht. Und deswegen würde ich sagen, sind wir im Moment wirklich bei einer 4-.
Nicht nur für die Stadt Castrop-Rauxel waren die vergangenen Jahre herausfordernd. Laut der Studie Deutschlandmonitor seien die Bürger aber nicht veränderungsmüde.
Wir haben auf der einen Seite etwa ein Viertel der Befragten, die durchaus offen sind, bereit sind, sich auf diese Herausforderungen einzulassen. Eine große Mehrheit, ungefähr 50%, sagt, naja, unentschieden. Veränderungen können Gutes bringen, sie können Chance, aber auch Risiko sein.
4 Jahre Zeitenwende und viele Herausforderungen bleiben.
Was für eine Kulisse für ein olympisches Finale. Das historische Amphitheater in Verona, wo die Winterspiele in diesen Minuten zu Ende gehen. Es wird ja immer gern auf das viel zitierte olympische Motto verwiesen. Dabei sein ist alles. Gilt natürlich für die Athletinnen und Athleten, aber auch für die Städte, die das sportliche Spektakel ausgerichtet haben. Bevor wir gleich zu sportlichen Resultaten kommen, fragt Verena Schelter, ist Italien zufrieden mit seinen Spielen?
Während am Nachmittag in Mailand und Cortina noch um Medaillen gekämpft wird, bereitet man sich in Verona auf die große Abschlussfeier vor. Hier hat zwar kein einziger Wettkampf stattgefunden, trotzdem ist die Begeisterung groß. Es hat mir sehr gut gefallen. Wunderschöne Aufnahmen, herrliche Orte, sehr nette Menschen, ausgezeichnete junge Leute. Wir haben viele Goldmedaillen mit nach Hause genommen. Ja, wir sind sehr begeistert und stolz auf unser Italien. Ich denke, Italien hat einen großartigen Job gemacht und wir sind glücklich, hier zu sein. Auch die Tourismusbranche ist zufrieden. Und mit diesen Bildern könnte Olympia sogar den eher wintersportfernen Süden des Landes in Zukunft begeistern, glauben Experten.
Wenn es da gelingt, also wunderbare Mitteilungen, Notizen und auch Erfolge in den ganzen Stiefelstaat zu senden, dann ist das schon eine tolle Maßnahme. Und ich denke, dass das sich auswirken wird auf den Wintersport.
Aber es gab durchaus auch Skepsis. Noch nie lagen bei Winterspielen die Austragungsorte so weit auseinander. Mancherorts klagten die Sportler über zu wenig Stimmung. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist dennoch voll des Lobes. Es war unglaublich. Aber auch die italienischen Fans und Zuschauer, die Art und Weise, wie sie alle Länder aufgenommen und alle angefeuert haben. Am Ende bringt Olympia doch noch alle zusammen. Zur großen Abschlussfeier, die zur Stunde im Amphitheater von Verona stattfindet.
Und genau dort steht Tillmann Kleinjung für uns. Tillmann, unter dem Strich scheint Gastgeber Italien ja sehr zufrieden zu sein mit den Spielen.
Ja, man ist sehr zufrieden mit dem Ablauf und Verlauf dieser Spiele. Die Stimmung hier auch heute in Verona war gut. Auch wenn hier kein einziger Wettkampf, wir haben es gehört, stattgefunden hat. Bisschen seltsam, aber das liegt natürlich daran, dass man hier den Abschied von diesen Olympischen Spielen zelebrieren will, weil eben diese fantastische Arena hier ist und weil es einfach an diesem Konzept dieser dezentralen Spiele liegt. Es gab ja im deutschen Lager auch Kritik, zum Beispiel an der Olympiastimmung in Bonn. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht auf der einen Seite nachhaltige Spiele haben an Wettkampforten, die bereits eingeführt, erprobt sind und die dann auch weiter genutzt werden. Und Olympiastimmung, wo viele Athleten konzentriert aus verschiedenen Sportarten zusammenkommen. Das hat in Cortina und es hat in Mailand ganz gut geklappt und wird auch zum Prototyp für künftige Olympische Spiele, zum Beispiel in 4 Jahren bei den Winterspielen in den französischen Alpen.
Dankeschön aus Verona, Tillmann Kleinjung. Von den Ausrichtern und der Abschlussfeier zum sportlichen Fazit mit dir, Sina.
Ja, und das fällt für Deutschland gemischt aus. Platz 5 im Medaillenspiegel mit 8-mal Gold, 10-mal Silber und 8-mal Bronze. Solide, aber unter den eigenen Erwartungen. Denn eigentlich wollte man ganz vorne mitmischen und hatte Rang 3 angepeilt. Aber ganz zum Schluss gab es noch mal ein echtes Highlight und ein versöhnliches Ende. Mal wieder sind es die deutschen Bobfahrer, die liefern. Und Johannes Lochner holt bei seinem letzten Olympiaauftritt Gold im Viererbob. Ein ziemlich perfekter Abschied mit einer besonderen Geste.
Ein Kuss vom größten Konkurrenten Francesco Friedrich für Viererbob-Olympiasieger Johannes Lochner.
Der Hansi aus Berchtesgaden, er fährt zu Gold, Gold, Gold!
Gemeinsam mit seinen Anschiebern Thorsten Marges, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer gewinnt der 35-jährige Lochner die letzte Medaille bei diesen Spielen und das zum Karriereende.
Das war ein Traum, den du eigentlich, dann klar träumst du dir das irgendwie und du weißt ja auch, du kannst gewinnen irgendwie. Aber dass das dann jetzt Realität ist, dass ich das realisiere, das wird nur richtig lang dauern.
Silber geht an den Bob von Francesco Friedrich. Generell war der Eiskanal in Cortina d'Ampezzo die deutsche Goldgrube. 6 von 8 Olympiasiegen gab es beim Rodeln und Bobfahren. Zusammen mit Skeleton kamen 19 von 26 deutschen Medaillen aus der Eisrinne.
Freude. Stolz und eine kleine Brise auch Ernüchterung, das will ich gerne zugeben.
So fasst der Chef der Mission, Olaf Tabor, diese Spiele zusammen. Freude über Gold von Skispringer Philipp Raimund und Skicrosserin Daniela Mayer. Stolz über Emma Eicher und ihre 2 Silbermedaillen. Sie gilt mit 22 Jahren als die Hoffnung im alpinen Bereich. Ernüchterung über medaillenlose nordische Kombinierer. Auch im Langlauf gab es nur einmal Bronze, ebenso im Biathlon. Die 14 vierten Plätze sind ernüchternd, mehr als jede andere Nation.
Einerseits ist das eine Situation, mit der wir uns intensiv beschäftigen müssen. Aber ein vierter Platz ist auch weiterhin eine Weltklasseleistung und zeigt ja, dass wir dran sind.
ARD-Experte Felix Neureuther hält dagegen.
Ich finde, dass es dann immer eine Ausrede ist, dass man sagt, ja, wir hätten dann besser sein können und so viele Vierte. Und der Medaillenspiegel, der spiegelt für mich schon dass, den Ist-Zustand wieder, so wie es gerade ist. Und wir haben zu wenige Medaillen gewonnen und dann muss ich mich hinterfragen und sagen, okay, was können wir besser machen, wie müssen wir uns politisch aufstellen, dass wir mehr Gelder von der Politik bekommen.
Wie es geht, zeigt Norwegen mit insgesamt 41 Medaillen Platz 1 in der Nationenwertung.
Und bevor wir zum Fußball von heute kommen, gibt es im Basketball was zu feiern. Bamberg krönt sich zum deutschen Pokalsieger. Die Baskets haben ein dramatisches und hochspannendes Finale gegen Alba Berlin mit 74-72 gewonnen. Und im Fußball, da ist der Pokal auch schon wieder im Halbfinale angekommen. Heute gab es dafür die Auslosung, die Bayern müssen auswärts in Leverkusen ran. Und im zweiten Halbfinale empfängt der Titelverteidiger aus Stuttgart die Freiburger. Und jetzt endlich zur Bundesliga. Da war der VfB heute im Abendspiel bei Heidenheim zu Gast.
Keine Beruhigung, auch nach Schlusspfiff die Trainer Schmidt und Hoeneß voll auf Betriebstemperatur, genau wie diese Partie von Beginn an. Fünfte Minute, Stuttgarts Führig klaut Schöppner den Ball und bleibt vor dem Kasten cool. Das frühe 1:0 für den Favoriten, der am Donnerstag noch bei Celtic Glasgow in der Europa League gewann. Nach 20 Minuten aus dem Nichts die Heidenheimer, Contés Ball leicht abgefälscht auf Ehren Dingchi mit dem sehenswerten Ausgleich für den Tabellenletzten. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Demirovic nach 31 Minuten mit dem vermeintlichen 1:2 für Stuttgart, doch weil zuvor Mittelstädt Dingchi im Stuttgarter Strafraum gefoult hatte, die Entscheidung von Schiedsrichter Stegemann nach VAR-Überprüfung, Strafstoß für Heidenheim. Arion Ibrahimovic verwandelt den ersten Heidenheimer Elfmeter in dieser Saison. Noch vor der Pause wieder Elfmeter, diesmal für Stuttgart, Heidenheims Conte foult Cemma. Maximilian Mittelstädt, Elfmeter verschuldet, Elfmeter verwandelt, 2:2 der Pausenstand. Hoffnung bei Frank Schmidt und Heidenheim. Der VfB in der zweiten Hälfte besser, doch nach 82 Minuten trifft Sörloth Conte. 3:2 für Heidenheim, doch noch nicht Schluss. Es schlug 13 in der 88. Minute. Dennis Undaff, der VfB-Top-Torjäger, mit dem Schlusspunkt. 6 Tore und ein ziemlich denkwürdiger Abend.
Ja, und für Heidenheim geht es kommende Woche zu Werder Bremen, zum nächsten direkten Duell im Tabellenkeller. So eins gab es auch heute schon für Bremen. Und nach der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli wird die Luft für Werder immer dünner. Denn mittlerweile ist die Mannschaft seit 13 Spielen ohne Sieg. Am Hamburger Millerntor bringt ein Fanplakat die Lage beider Teams ziemlich treffend auf den Punkt.
Klasse halten jetzt. Dürfte schwer werden für beide. St. Pauli erspielt sich in der ersten Hälfte des Kellerduells nur diese Mini-Chance durch Kaas. Werder mit mehr Gelegenheiten, präsentiert sich im Abschluss aber erschreckend harmlos. Ballbesitz mag schön sein, garantiert aber keine Punkte. Nach dem Wechsel bekommt das Spiel die Tore, die es bis dahin verdient. Slapstick-Einlage von Brems Keeper Mio Backhaus. Hauke Wahl bringt St. Pauli in der 55. Minute glücklich in Führung. Die Nerven im Abstiegskampf liegen blank. Auch Werders Ausgleichstor durch Jovan Milosevic geht eine Hamburger Fehlerkette voran. Werder beendet die 4 Auswärtsspiele lange Torlos-Serie. Immerhin, Joel Chima Fuchitas 2:1 20 Minuten vor dem Ende ist schön rausgespielt und gleichzeitig der Siegtreffer. St. Pauli zieht in der Tabelle an Werder vorbei und belegt jetzt den Relegationsplatz.
Wir haben uns gar nicht so viele Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir verlieren, sondern wir hatten einfach Bock, dieses Spiel zu spielen, weil wir genau wissen, gegen die direkten Konkurrenten ist einfach extrem wichtig zu punkten.
Klassenerhalt jetzt. Für beide eine ziemlich heikle Mission.
Und auch für Gladbach wird das immer mehr zur Realität. Der Druck wächst von Spiel zu Spiel und ausgerechnet heute in Freiburg steht ein ehemaliger Gladbacher im Mittelpunkt. Matthias Ginter trifft gegen seinen Ex-Verein, gewinnt mit dem Sportclub und verschärft damit die Abstiegssorgen bei Gladbach. Für Ginter und Freiburg ist es zwar ein Sieg, der wichtig ist, sich aber nicht wirklich so anfühlt.
Strahlende Sieger sehen anders aus. Am Ende ziemlich mühsam erkämpfte Punkte für die Breisgauer.
War anstrengend heute. War ein hartes Stück Arbeit, war jetzt, glaube ich, kein Leckerbissen, aber am Ende natürlich glücklich mit den 3 Punkten.
Die Fans in Freiburg voller Vorfreude werden aber in der ersten Hälfte nicht gerade verwöhnt. Das einzige Highlight immerhin ein echter Hingucker, Matthias Ginter, artistisch zum Freiburger Führungstreffer. Als ehemaliger Gladbacher mit dezentem Jubel, allerdings mit Bestnoten für die technische Ausführung. 1:0 der Pausenstand, auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw wirkt nicht gerade begeistert. Nach dem Wechsel hat Igor Matanovic keine allzu große Mühe, den zweiten Treffer für den Sportclub zu erzielen. Wenigstens für die eigenen Anhänger noch mal Grund, sich richtig zu freuen. Die Borussia insgesamt enttäuschend und erst in der Schlussphase effektiv. Der Treffer von Haris Tabakovic aber zu spät. 2:1 der Endstand, ein eher unspektakulärer Heimsieg der Freiburger.
Es war irgendwie ein zähes Spiel. Ich glaube, auch von außen war das bestimmt nicht so geil zum Zuschauen.
Und trotzdem die 3 Punkte allemal ein Grund zum Feiern in Freiburg.
Und die Tabelle zum Abschluss des 23. Spieltags. Spitzenreiter Bayern mittlerweile mit 8 Punkten vor Dortmund. Hoffenheim und Stuttgart auf den Champions League Plätzen. Freiburg ist jetzt 7. und Gladbach rutscht ab auf Platz 14. In der Abstiegszone St. Pauli nun auf dem Relegationsplatz. Werder rutscht auf Rang 17 und Schlusslicht ist Heidenheim.
Gerade am Wochenende ist oft Alkohol im Spiel, wenn es auf der Straße kracht. Bitte mal kräftig pusten, heißt es dann, wenn die Polizei kontrolliert. Und wer in Lettland mit mehr als 1,5 Promille unterwegs ist, muss nicht nur seinen Führerschein abgeben, sondern gleich das ganze Auto. Und das für immer. Alkoholsünder werden also vom Staat enteignet. Mehr als 2000 Fahrzeuge sind so schon zusammengekommen. Was mit ihnen passiert, weiß Arne Bartram.
Unterwegs mit der Polizei durch Lettlands Hauptstadt Riga. Ein Auto ist Polizist Matis Ananko aufgefallen, weil der Mann am Steuer schnell und unsicher gefahren ist. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie anhalten? Weil ich zu schnell war. Ja, hier sind nur 50 erlaubt. Einmal den Führerschein bitte. Und hier reinpusten. Der Schnelltest zeigt, dieser Fahrer ist nüchtern. Er darf weiter. In diesem Fall gibt es nur eine Verwarnung. Fahren Sie bitte vorsichtiger. Früher haben wir oft Betrunkene rausgezogen und ein paar Wochen später wieder im selben Wagen erwischt. Das kann hier in Lettland seit 3 Jahren nicht mehr passieren. Seitdem gilt, wer mit mehr als 1,5 Promille erwischt wird, ist sein Auto sofort los. Hunderte enteignete Fahrzeuge stehen auf diesem Lagerplatz. Auch von betrunkenen Deutschen. Die wertvollsten werden verkauft. Vom Kleinwagen bis zum Luxusauto haben wir alles. Das teuerste Auto letztes Jahr war ein Ferrari für mehr als 170.000 Euro. Mehr als 2000 Autos hat die lettische Polizei bereits eingezogen, seit das Gesetz Ende 2022 in Kraft getreten ist. Wir sehen, dass inzwischen deutlich weniger Autofahrer unterwegs sind, die ein bisschen zu viel getrunken haben und eigentlich wissen, dass sie nicht mehr fahren sollten. Diese Fälle sind im Vergleich zur Zeit vor dem Gesetz um etwa die Hälfte gesunken. Die harten Alkoholiker fahren aber trotzdem weiter. Es sind vor allem Männer im mittleren Alter, die ihre Autos verlieren. Ältere Modelle, die nicht verkauft werden, spendet der lettische Staat an die Ukraine. Eine Hilfsorganisation macht sie fit für den Einsatz im Krieg. Wir nutzen diese Autos, um Leben an der Front zu retten. Sie werden eingesetzt, um zum Beispiel verletzte Soldaten wegzutransportieren. An der Front werden immer Autos gebraucht, denn viele werden von Raketen oder Drohnen zerstört. So kann das eigene Auto von einer betrunkenen Heimfahrt nach dem Kneipenbesuch an der Front in der Ukraine enden.
Die Olympischen Winterspiele sind zu Ende und Deutschland taut wettermäßig gerade auf. Claudia, heißt das auch, der Frühling ist jetzt in Sicht?
Ja, Julia, zumindest für ein paar Tage wird es richtig frühlingshaft, mit Sonne und mit hohen Temperaturen. Das bedeutet, jetzt erstmal noch ein Tief nach dem anderen, was durchzieht. Dementsprechend morgen im Norden und Nordosten gar keine Sonne. Über der Mitte immerhin mal so 2 bis 4 Stunden zwischen den 2 Tiefs, die über uns ziehen. Dienstag zieht der Regen dann nach Nordosten ab. Deswegen gibt es über der Mitte 2 bis 4 Stunden Sonnenschein. Der Mittwoch aber, der wird zum einen warm, da gibt es dann im äußersten Westen schon an die 20 Grad, sonst verbreitet 16, 17 Grad. Und dazu 6 bis 8 Stunden Sonne im Süden über der Mitte, wenn sich der Nebel auflöst, auch ein bisschen mehr als die 2 bis 4 Stunden, die hier aufgezeichnet sind. An sich noch ein paar Regionen mit Restwolken, es wird aber deutlich sonniger und vor allen Dingen trockener für alle, die heute den ganzen Tag im Regen gehockt haben. Der zieht jetzt auch weiter nach Osten und Südosten, dahinter eine kurze Regenpause mit Auflockerungen. Dann kommt morgen schon das nächste Tief mit Schauern, da sind noch einzelne Gewitter eingelagert, weil in der Höhe kalte Luft ist. Am Nachmittag vor allem im Norden noch trüb, über der Mitte auch mal ein paar Wolkenlücken und noch mal längere Zeit trocken. Und die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf milde 11 bis 3 Grad, nur an der Ostsee und in Schleswig-Holstein noch ein bisschen kühler. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist 9 bis 15 Grad, wenn die Sonne mal rauskommt. Die nächsten Tage bringen noch mal ein Tief am Dienstag, das über uns von West nach Ost hinwegzieht. Im Nordosten ist es dann schon meist trocken und recht sonnig und der Mittwoch für die meisten viel Sonnenschein und um die 16 Grad.
Tja, und man sieht fast 20 Grad, kaum zu glauben, Ende Februar. Dankeschön, Claudia. Ja, das waren unsere Tagesthemen am Sonntag. Hier geht's jetzt mit einem Krimi weiter.
Und zwar mit der zweiten Staffel der erfolgreichen Mystery-Serie Oderbruch.
Tja, und ab morgen begrüßt Sie hier dann wieder Ingo Zamperoni.
Tschüss.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Start in die neue Woche morgen. Machen Sie es gut.